Bevor es mit unserem Interview losgeht, haben wir noch einen Hörerhinweis zu unserer Folge 30, Explosionsschutz für euch. In dieser Folge haben wir mit unserem Gast Rainer Lumme besprochen, dass es gar keinen richtigen Studiengang für den Explosionsschutz in Deutschland gibt. Allerdings hat sich unser Hörer Elias bei uns gemeldet und uns darauf aufmerksam gemacht, dass er in Magdeburg im 7. Semester Sicherheit und Gefahrenabwehr studiert und auch mehrere Module zu diesem Bereich belegt und im Labor sogar schon eigene Staubexplosionen nachgestellt hat. Sein Studiengang ist wohl noch nicht so bekannt, aber wir hoffen, dass sich das damit jetzt ändert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Marco und ich widmen uns heute einem sehr aktuellen Thema, und zwar dem Klima in unseren Städten. Welche Anpassungen müssen Städte vornehmen, um dem Klimawandel zu begegnen?
Unsere Gäste heute sind Hans-Georg Dannert. Er ist Diplomgeograf und arbeitet bei der Stadt Frankfurt im Umweltamt als Experte für Stadtklima und Klimawandel. Der zweite ist Professor Willem Kuttler. Er forscht und wirkt an der Universität Duisburg-Essen am Institut für Geographie, Klimatologie und Landschaftsökologie. Professor Kuttler hat zahlreiche Bücher und Schriften veröffentlicht und ist Mitglied in mindestens ebenso vielen Fachgremien. Beide Herren sind als ehrenamtliche Experten beim VDI aktiv. Herr Professor Kuttler, wenn man so auf die letzten Jahre zurückblickt und die Wettervorkommnisse betrachtet, dann fallen einem vor allem Dinge ein wie Hitzewellen, Hitzegewitter, Starkregenereignisse, Trockenheit, Stürme, milde Winter. Also die Klimaveränderung ist für jeden deutlich spürbar. Welche Auswirkungen hat die Klimaveränderung zukünftig auf uns? Was erwartet uns und wie sind denn so die Prognosen?
Ja, der Klimawandel ist real, so kann man das sicher mit Fug und Recht sagen. Die Jahre 2018, 19 und auch in diesem Jahr waren ja deutlich zu warm. Wir hatten auch Trockenperioden. Die Problematik der Zunahme der Extremwetterlagen, sowohl im Sommer als aber auch im Winter, ist dadurch gegeben, dass zum Beispiel der Temperaturgradient zwischen dem Äquator und den Polen, also in diesem Fall dem Nordpol, dann abnimmt, weil die entsprechenden Strahlströme in der Atmosphäre dadurch gelenkt werden. Wenn also der Gradient schwächer wird, dann schlagen diese Jetstreams oder Strahlströme in der Atmosphäre stärker aus und lassen es zu, dass Extremwetterlagen manifest werden und längere Zeit andauern. Und das haben wir sowohl in den Sommern als auch durchaus im Winter. Es gibt auch jetzt unter den globalen Klimawandelbedingungen durchaus Winter, die extrem kalt sein können.
Das heißt aber, wir müssen uns an solche extremen Wetterlagen offensichtlich gewöhnen in der Zukunft, ne?
Ja, das ist sicher der Fall und sicher richtig. Es gibt in der Klimatologie ja seit einiger Zeit einen Zweig, den bezeichnet man mit der sogenannten Zuordnungswissenschaft. Und das sind statistische Verfahren, mit denen man versucht, die Extremwetterlagen einmal statistisch zu bearbeiten und entsprechend herauszufinden, ob das, was auftritt, eigentlich normal ist oder ob das schon der Steuerung des globalen Klimawandels unterworfen ist.
Herr Dannert, was der Klimawandel vor allem für ländliche Gebiete, auch Wälder, bedeutet, können wir ja schon mittlerweile fast jede Woche im Fernsehen sehen. Und es ist wirklich auch ein globales Problem. Was wird denn da jetzt aktuell schon alles getan oder was muss auch noch getan werden? Also sind Sie damit zufrieden, was jetzt schon für Maßnahmen getroffen werden, oder reicht das überhaupt nicht aus?
Also grundsätzlich ist das, was an Maßnahmen getroffen wird, natürlich bundesweit sehr unterschiedlich. Also wir reden an dem Punkt jetzt über das, was auch im ländlichen Bereich geschieht, aber auch über das, was in Städten passiert. Und die Städte in Deutschland sind allein von ihrer Lage her schon ganz unterschiedlich betroffen. Ich kann natürlich jetzt gut vom Beispiel Frankfurt aus berichten, weil ich da die meisten Kenntnisse und Wahrnehmungen habe tagtäglich. Ja, tatsächlich. Wir sind auf einem Weg und an der Stelle in vielen Bereichen auch schon unterwegs, um was zu tun zur Klimaanpassung. Ich dekliniere das immer gern so an verschiedenen Begriffen ab. Da ist das Thema informieren, fördern, aber auch fordern, Vorbild sein und vernetzen. Also das sind so die Spannungsbereiche, in denen wir unterwegs sind. Und ganz klar ist auch, es ist ein langwieriger Prozess. Also Klimaanpassung geht nicht schnell. Es geht in verschiedenen Bereichen auch mal beispielhaft. Aber es braucht viel Überzeugungsarbeit und es braucht oftmals in der Planung und in der Umsetzung auch entsprechend natürlich Abstimmung und Vorläufe. Das merkt man. Und die Menschen fragen nach. Die wollen natürlich schnell was sehen oder fragen sehr konkret und haben auch Sorge. Ganz klar, davon sind sie geprägt und wir auch. Wir beobachten das natürlich und machen uns Gedanken an der Stelle. Aber es, wie gesagt, es braucht auch Zeit.
Also vor allem Faktor Zeit. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, das geht so schnell einfach nicht. Aber ja, ich glaube, dass sich viele Menschen einfach fragen, wie viel Zeit haben wir denn da wirklich noch? Oder läuft uns jetzt die Zeit davon?
Wir gehen mit der Zeit. Vielleicht will ich es mal so ein bisschen umschreiben. Die Zeit, wie schnell die Zeit läuft, muss ich sagen, nach den letzten 2 Jahren, und so rechnen normalerweise Meteorologen nicht und auch wir Klimatologen nicht, aber die letzten Jahre haben uns so ein bisschen gelehrt, dass es durchaus schneller geht als erwartet. Und insofern ist, denke ich, jede Kommune gut beraten, möglichst an allen Stellschrauben zu drehen, tatsächlich sich in allen Bereichen zu engagieren und da die entsprechenden Instrumente, da kommen wir sicherlich im Gespräch nochmal drauf, später auch in Angriff zu nehmen.
Ja, Herr Professor Kuttler, gibt es denn mal so ein paar Paradebeispiele, wie Städte auf solche Veränderungen reagieren können? Ich erinnere mich an die Stadt Essen. Da sind Sie ja auch zumindest in Ihrem Tätigkeitsfeld zu Hause. Klimahauptstadt 2017 hieß das mal. Da ist ja eine ganze Menge passiert. Natürlich sind da besondere Gegebenheiten durch den ganzen Bergbau und so weiter und so fort. Aber was können Städte konkret tun, um dieser ganzen Problematik zu begegnen?
Also Städte können natürlich eine ganze Menge tun, nur die Bevölkerung muss mitmachen. Das Problem des globalen Klimawandels ist ja nicht das Nichtwissen um diesen globalen Klimawandel, um die Auswirkungen, sondern es geht um die Umsetzung. Wir müssen also die Bevölkerung dazu bringen, auch selbst mitzutun. Jeder Einzelne sollte etwas leisten und eigentlich könnte man diese Anforderungen unter dem Rubrum subsumieren, Energie sparen. Wenn wir Energie sparten, in jeder Weise, dann würden wir weniger Probleme haben. Aber um auf Essen zurückzukommen, Essen war ja Klimahauptstadt und es ist so, dass die Essener einen ganzen Maßnahmenkatalog dafür auch aufgestellt haben. Zum Beispiel wurde, was natürlich auch nicht nur in Essen der Fall ist, sondern in jeder anderen Stadt auch, aufgerufen, die Kraftfahrzeuge seltener zu benutzen. Also wurde das Projekt Fahrradfahren entsprechend nach vorne gebracht. Essen hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass sehr viele Fahrradwege entsprechend geschaffen wurden. Ich bin selbst begeisterter Radfahrer und kann mir davon ein Bild machen. Auch sollte man natürlich den ÖPNV stärker nutzen, um auch die Einzelfahrten dann zurückzudrängen. Was ganz wichtig ist, auch für die Städte, und das wird in Essen auch durch verschiedene große Einkaufszentren schon propagiert, dass die Warentransporte nur regionaler Art sein sollten. Also dass man zum Beispiel nicht Kiwis auch aus Neuseeland einführt, sondern Äpfel hier auch aus Deutschland oder Joghurt nicht unbedingt aus Bayern. Die kann man hier auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen kaufen. Das Weitere ist, was die Stadt Essen und insbesondere natürlich auch sicher andere Städte auf dem Plan hatten und haben, ist die Versiegelung zu reduzieren. Das Problem ist ja, dass die Städte außerordentlich stark versiegelt sind und durch die Versiegelung wird die Sonneneinstrahlung dort gespeichert, die Wärme wird gespeichert und zeitversetzt dann abgegeben, sodass die Städte nicht nur tagsüber überwärmt sind, wenn es sehr warm ist, sondern die mangelnde Abkühlung nachts fehlt. Das heißt, die Baumassen geben einfach zu wenig Energie ab, um die Städte herunterzukühlen. Ja, und dann sind wir natürlich gleich beim nächsten Punkt, die Begrünung. Die Begrünung ist eigentlich das A und O für die Städte, wobei es bei der Begrünung im Wesentlichen darauf ankommt, schattenspendende Bäume anzupflanzen. Grasflächen und Rasenflächen sind prima, aber die sind nur dann in Ordnung, wenn sie auch bewässert werden. Denn wenn zum Beispiel ebene Grasflächen und Rasenflächen in Städten in trockenen und heißen Sommern nicht bewässert werden, dann strahlen sie so viel Wärmeenergie ab, dass das also fast vergleichbar ist mit versiegelten Flächen. Also man muss unbedingt daran denken, dass man diese Flächen auch dann beregnet. Bei den Bäumen ist es so, der Mensch ist ja ein infrarotsensitives Wesen, das heißt, wir reagieren auf die Wärmestrahlung, nicht so sehr auf die Lufttemperatur. Wenn wir hier in diesem Raum sitzen, dann werden wir eigentlich in unserem thermischen Wohlbefinden gesteuert durch die Umschließungsflächen, durch die entsprechenden Temperaturen der Decke und auch der Wände, weniger durch die Lufttemperatur. Und das ist in Städten wichtig, wenn Sie zum Beispiel in einer Allee spazieren gehen, dann sorgt ja der Schatten dafür, dass die Oberflächenstrahlungstemperaturen reduziert werden und dadurch wird weniger langwellige Energie abgegeben, also Wärme abgegeben. Und dann fühlt man sich wohl. Natürlich transpirieren auch die Pflanzen, aber das geschieht ja einige Meter höher in der Baumkrone, sodass der Mensch in seiner 2 Meter Gehhöhe, die ja dann auf der Oberfläche oder auf dem Bürgersteig entsprechend geht, von der Transpirationskühle, von der sogenannten Verdunstungskälte weniger mitbekommt, sondern eher durch die Strahlungstransporte in den Umschließungsflächen auf der Oberfläche dann daraus resultiert.
Mhm. Da gibt es ja im Moment so ein Phänomen, das vielleicht in Großstädten oder in Städten nicht ganz so häufig auftritt, aber ich sehe überall nur noch Steingärten. Also ja, ne, keine Pflanzen mehr, alles nur entweder Steinplatten oder Kies. Da wächst zwar kein Unkraut mehr, aber da ist es aber auch ziemlich tot und auch ziemlich warm,
oder? Sie sprechen diese Gärten, diese sogenannten Gärten des Grauens an. Ich habe mich da mal ein bisschen stärker mit beschäftigt. Der Name stammt nicht von mir, sondern den habe ich aus einem Literaturzitat. Aber das trifft genau den Nagel auf den Kopf. Es ist aus meiner klimatologischen Sicht sehr unvernünftig, sich Steingärten vors Haus zu legen, denn sie schaffen dadurch ja eine lokale Wüste vor der Haustür. Diese Schottergärten sind ja dergestalt, dass sie sich tagsüber sehr stark aufheizen, wenn also die Sonne stark strahlt und diese Wärme natürlich auch sofort dann entsprechend abgeben. Das heißt, die Kühlung ist nicht da. Wenn es jetzt regnet, dann versickert der Regen, das Regenwasser in den Schotterstein, zwischen den Schottersteinen und wird dann im Boden aufgefangen durch ein Vlies, was man dann entsprechend einbaut, um das Unkraut dann einzudämmen, was aber auch nicht immer gelingt. Das heißt, Sie haben tagsüber kaum eine Verdunstung. Und das ist das große Problem, dass diese Schottergärten also sich im Sommer sehr stark erhitzen, direkt vor der Haustür. Und ich frage mich, warum jemand freiwillig sich einen Schottergarten vor das Haus setzt, wo er doch eigentlich der Versiegelung widersprechen will. Man will doch die Versiegelung gar nicht haben eigentlich, aber dadurch versiegelt. Wird natürlich ein Großteil versiegelt. Und nach verschiedenen Literaturuntersuchungen hat sich ja herausgestellt, dass etwa 20%, ich war sehr erstaunt, diese Zahl zu hören und zu lesen, 20% der Gärten bereits Schottergärten sein sollen. Und wenn ich das vielleicht noch zufügen darf, wenn man sich zum Beispiel so einen Schottergarten von 10 Quadratmetern anschaut, der ja so für so ein kleines Häuschen vielleicht gerade die größere Fläche ist, und man geht davon aus, dass hier in Nordrhein-Westfalen 450 Liter Wasser pro Jahr verdunsten, dann wären das auf dieser Fläche, wenn er denn naturbelassen wäre, 4500 Liter Wasser. Und wenn man das jetzt einmal umrechnet in Energie, dann wären das 3000 Kilowattstunden, die an Energie in die Atmosphäre geschickt werden, wenn man einen Schottergarten hat. Und für diejenigen, die gerne rechnen und auch das gerne in Stromäquivalente umgesetzt sehen, wären das 1000 Euro, die man pro Jahr opfert, um die Atmosphäre dann, also bezahlt, um die Atmosphäre noch zusätzlich zu erwärmen. Das erschließt sich mir nicht, warum man das freiwillig macht. Das sollte man unterlassen.
Ich würde noch mal generell auf den Wasserverbrauch gern zu sprechen kommen. Sie hatten ja eben erwähnt, wenn die Städte auch begrünt werden, weiter begrünt werden, muss ja der Wasserverbrauch auch irgendwo gegeben sein, um das zu bewässern. Gibt es denn da auch irgendwie ein Beispiel, dass man sagt, man braucht jetzt so und so viel Liter Wasser, um jetzt eine, sag ich mal, ganz normale Großstadt da wirklich ausreichend auch versorgen zu können?
Ja, das hat sich ja in den Trockenepisoden der letzten Jahre entsprechend gezeigt, dass auch die nach längerer Trockenheit die Bevölkerung von den Städten aufgerufen wird, Privatpersonen möglichst pro Tag einen Eimer Wasser, also etwa 10 Liter Wasser pro Baum zu spenden, damit also die Bäume dann ausreichend Bewässerung bekommen. Allerdings ist es so, wir haben in Essen etwa 180.000 Bäume. Das ist mal so abgeschätzt worden von seitens der Stadt. Und die müssten natürlich alle bewässert werden und stehen aber nicht alle Bäume auf Privatgrundstücken oder vor Privatgrundstücken, sodass also die Stadt gut daran tut, diese auch zu bewässern. Im Sommer jetzt in Essen ist das tatsächlich auch durch die Feuerwehr mal geschehen. Mhm. Oder aber ich frage mich auch, die Polizei hat auch Wasserwerfer, die in Essen relativ selten eingesetzt werden, müssen, weil die Studenten eigentlich sehr nett und freundlich sind.
Glück gehabt.
Da könnte man vielleicht mal so einen Wasserwerfer auch im Sommer abstellen, um die Bäume dann zu beregnen. Aber was besonders problematisch ist, sind die vielen Grasflächen, Rasenflächen. Die müssen natürlich händisch bewässert werden, sonst verdorren und vertrocknen die und sind eben keine Kühloasen mehr. Und da muss eine Menge gemacht werden. Angedacht ist ja in diesem Zusammenhang die sogenannte Schwammstadt, diese Sponge City, wo man versucht, unterirdisch Reservoirs zu schaffen, um dann die bei Niederschlägen dann volllaufen zu lassen und dann in Trockenperioden sich dieses Wassers bedienen zu können.
Mhm. Herr Dannert, Frankfurt, Großstadt mit einem riesen Pendleraufkommen jeden Tag, kann ich sagen, weil ich habe mal 10 Jahre in Frankfurt gewohnt und habe das erlebt. Was tut so eine riesige Stadt mit so einem Pendleraufkommen, um diesem ganzen Problematik mit dem Klima zu begegnen? Und wie macht die Bevölkerung dabei mit?
Ja, Pendleraufkommen, da ist das Thema Mobilität angesprochen mit all seinen Facetten. Die Stadt Frankfurt hat zum Glück einen sehr gut funktionierenden ÖPNV, also Bahn, Bus und Bahn funktionieren recht gut. Und die Stadt Frankfurt ist auch sehr aktiv beim Ausbau von Fahrradrouten. Also das Thema Fahrradfahren, was sich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, in der wir uns befinden, ja sehr stark deutlich gemacht hat, wird in Frankfurt ernst genommen und ist sicherlich auch ein Instrument, um diese Verkehrsströme auch gut umweltfreundlich zu bedienen. Verkehrsflächen heißt aber auch versiegelte Flächen. Das heißt auch in der Stadt, wenn man es, wie der Kollege Kuttler beschrieben hat, eine klimagerechte Stadt entwickeln will, dass man sich eben jetzt wirklich nicht nur die versiegelten Plätze anguckt, aber auch eben die Verkehrsflächen. Ein einfaches, ein simples Beispiel, das ist das berühmte Rasengleis, das man auch sicherlich in der einen oder anderen Stadt schon gesehen hat, funktioniert wunderbar, solange es grün ist. Klar, aber man kann auch daran denken, Straßen im Bedarf auch ein bisschen zurückzubauen, vielleicht von 4 auf 2 Spuren. Also insgesamt den Verkehr, den Automobilverkehr ein bisschen zu entschleunigen und zu entzerren. Dann werden nämlich wieder Flächen frei. Und das ist eigentlich das zentrale Thema. Wie gehen wir mit den Flächen in der Stadt um? Da haben wir eine riesen Flächenkonkurrenz. Nicht jede Stadt ist eine wachsende, das weiß ich auch. Es gibt auch die Städte, die also eher im Rücklauf sind. Aber gerade die Städte, die noch wachsen, wo wirklich noch weitere Menschen hinkommen wollen, die haben dieses Problem, müssen sich entscheiden, ob sie in die Freiflächen gehen, weiter zersiedeln im Extremfall. Das wollen wir auf keinen Fall in Frankfurt. Sondern wir wollen kompaktieren, aber klimawandelgerecht. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir nachverdichten. Und das ist ein ganz entscheidendes Problem. Also Sie kennen es sicherlich auch hier in Düsseldorf oder in anderen Städten in Essen. Man geht dann gerne in den Gründerzeitbereichen, in die doch noch üppigen, gut begrünten Innenhöfe. Und dann fällt in der Regel auch Baumbestand. Dann kommt man anders nicht klar. Da sind Abstellflächen für die Feuerwehranleiterung, alles das, was man braucht. Was vielleicht der Bürger da gar nicht so mit sieht in dem Moment, wenn er bauen will oder wenn er das Nachbargrundstück betrachtet. Da wird es wirklich spannend. Und dann muss man sehen, welche Flächen haben wir. Können wir vielleicht auch teilweise zulassen, ein bisschen mehr in die Höhe zu bauen. Da muss ich schmunzeln. In Frankfurt sieht man das jetzt doch sehr deutlich. Aber ja, da gibt es hier und da andere Probleme, die auftauchen. Da ist dann eben oftmals ist sehr böig und da werden auch öffentliche Plätze dann entwertet, weil es dort so zugig wird, dass man es eigentlich gar nicht gerne dort im Aufenthalt haben möchte. Es gibt Bereiche, die sind, die können wir als teilöffentlich bezeichnen. Die sind noch gar nicht erschlossen. Wenn man mal vom Luftbild auf eine Stadt guckt, dann entdeckt man oftmals Flächen, um die man sein Leben lang drumherum gelaufen ist, die vielleicht zu einer Behörde gehören oder wie auch immer tagsüber theoretisch nutzbar wären. Abends würde man abschließen, wenn dort Wohnbebauung ist, weil sicherlich keiner dann vor seinem Garten da noch gemütliches Geplauder von Nachbarn hören möchte, die sich dort im Grün aufhalten. Aber tagsüber kann das gehen. Tagsüber könnte das gehen und so plädieren wir in Frankfurt durchaus dafür, die Flächen sich ganz genau anzugucken und mit dieser nicht endlosen wahre Fläche in der Stadt möglichst intelligent umzugehen. sicherlich auch vielleicht unter Nutzung von künstlicher Intelligenz. Das Thema Bewässerung ist angesprochen worden, eben wenn die Grünflächen, wenn die Bäume trocken fallen, sterben sie ab und man weiß, wie lange ein Baum braucht, bis er wieder diese Krone hat. Das heißt, dort könnten auch, das wird mittlerweile entwickelt und in Teilen auch schon angewandt, Sensoren im Boden sein, die genau anzeigen, wann jetzt hier auch mal gegossen werden muss. Mhm. Das ist nämlich nicht immer nur bedarfsgerecht. Also, dass man wirklich dieses Thema insgesamt mit moderner Technik, mit auch ja, IT eben anpackt und insgesamt so ein Konzept hat für eine Stadt. Dafür sind Anpassungsstrategien auch geeignet, die es in den Städten gibt, so eine Stadt klimawandelgerecht für die Zukunft umzubauen. Das geht Schritt für Schritt dann. Mhm.
Ich würde gerne noch einen Gedanken, den du gerade geäußert hast, nochmal aufgreifen wollen. Es geht um dieses sogenannte suburbane Wachstum. Das heißt, um den Flächenverbrauch in den sogenannten Speckgürteln der Städte. Wir haben das in Essen zum Beispiel auch, dass die Stadt immer weiter nach außen wächst. Und das Problem ist, was du schon angesprochen hast, dass das auf Kosten der Kaltluftregenerationsflächen geht. Das heißt, die kühle Umlandluft, die eigentlich dann in der Umgebung der Stadt produziert wird, durch eben nicht versiegelte Flächen und die über Luftleitbahnen dann durchaus in die Stadt geleitet werden kann, die fallen dann natürlich weg. Und das ist natürlich auch ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang, den man unterlassen sollte. Man sollte also eher dann vielleicht mal an einigen Stellen doch höher und etwas dichter bebauen, aber immer, wie die Architekten schon sagen, perforiert. Eine perforierte Bauweise bevorzugen, die eben hoch verdichtet ist, aber immer noch mit ausreichenden Grün- und Freiflächen versehen ist. Aber die Luftleitbahngeschichte, was nützt es uns, wenn wir also eine Hitzewelle haben? Das sind meistens gradientschwache Wetterlagen ohne Windbewegung. Wenn wir dann keinen Kaltluftzufluss entweder per Gradient haben oder aber thermisch angetrieben haben durch das überwärmte Stadtzentrum und die kühleren Außenbereiche. Was nutzt es dann, wenn die Kaltluft im Umland liegt und sie nicht mehr durch die Luftleitbahn nach innen transportiert werden kann? Also die Luftleitbahn und auch die Belüftung der Städte ist ein ganz wesentlicher Aspekt auch, der nicht zurückgestellt werden sollte bei der Planung.
Ihr wollt eure Karriere digital vorantreiben und seid auf der Suche nach einem neuen Job? Dann meldet euch doch beim Online-Recruiting-Tag der VDI Nachrichten an. Vom 24. bis 25. Februar startet die Online-Karrieremesse für Ingenieurinnen und IT-Ingenieurinnen. Ob Kontakt zu Ausstellern, virtuelle Vorträge von Karriereexperten oder eine individuelle Karriereberatung. Alles geht online von zu Hause. Jetzt anmelden unter www.ingenieur.de/recruiting-tage/online.
Thema Grünflächen, vielleicht an beide Herren die Frage, wenn man die Grünflächen in der Stadt zumindest in der Horizontale nicht hat, dann gibt es ja jetzt Bestrebungen, das Ganze auch noch in die Vertikale zu bringen, also Vertikalbegrünungsgeschichten. Was ist davon zu halten? Ist das eine echte Maßnahme oder ist das nur, ja, ich sag mal, ein bisschen Augenpulver?
Nein, das ist sicher kein Augenpulver. Das sollte durchaus dort gemacht werden, wo das auch statisch und auch von dem Gebäudebau möglich ist. Immerhin ist es so, dass eine Fassadenbegrünung und Dachbegrünung ja die Strahlungstransporte grundsätzlich verändern im Vergleich zu einer versiegelten, geschlossenen Oberfläche. Also Grün bricht zum Beispiel auch dann die Oberfläche auf in größere Oberflächeneinheiten. Die Strahlung dringt nicht meistens, wenn es dicht begrünt ist, zum Beispiel nicht bis auf die Außenhaut des Gebäudes durch, kann also dann auch als Wärme nicht nach innen transportiert werden im Sommer. Im Übrigen ist es ja auch so, dass im Winter eine Begrünung auch von Nutzen ist, weil dann die Wärme weniger stark nach außen transportiert werden kann, weil eben innerhalb der Fassade ein Luftpolster vorhanden ist. Und Luft ist ja ein relativ guter Isolator, wenn sie unbewegt ist, also wenn sie nicht ausgetauscht wird, sodass Grün also durchaus priorisiert werden sollte in Städten. Das wird auch schon häufig gemacht, insbesondere natürlich auch für die Regenwasserbewirtschaftung, für die Dachflächen, die dann auch so ausgelegt werden sollten, dass die Speicherkapazität groß genug ist und in verschiedenen Städten, bei euch sicher in Frankfurt auch, aber bei uns in Essen auch, braucht man, wenn man also ein Gründach hat und das Regenwasser nicht direkt ableitet in die Kanalisation, dann bekommt man einen Zuschuss zum Bau dieses Gründaches, was bei uns auch geschehen ist.
Herr Dannert, Sie wollten das noch ergänzen.
Ja, vielleicht ganz konkret. Wir haben in Frankfurt ein Förderprogramm auf den Weg gebracht. Die Stadt hat also 10 Millionen Euro, das ist mal eine stattliche Summe, auf 5 Jahre ausgeschrieben, immer 2 Millionen jedes Jahr, und betreibt eine 50-zu-50 Förderung von privaten Begrünungsmaßnahmen. Also bei uns können Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen Anträge stellen, ihre Dach-, Fassadenbegrünung einreichen und bekommen dann wirklich Cash auf die Hand, im bildlichen Sinne, die Hälfte der Ausgaben. Und das ist an sich, so finden wir, ein wirklich ein toller Anreiz. Wir haben jetzt in knapp 3,5 Jahren 500 Anträge. Dann wird man wieder so ein bisschen denken, ach man, das sind eigentlich gar nicht so richtig viele bei einer Stadt mit 750.000 Einwohnern. Was ist denn das? Allerdings muss ich da sagen, das ist eben ein anderes Brett, das wir da bohren. Also beim Klimaschutz, wenn wir Solarförderung betreiben, dann kann sich jeder ausrechnen, das haben wir in 5 Jahren wieder drin. Mit Blick auf den Familienstand und das Budget, und danach klingelt die Kasse. Und wir haben noch was für die Umwelt getan. Hier ist es was anderes. Hier muss man Überzeugung leisten, den Menschen klar machen, dass sie was tatsächlich investieren in ihr eigenes Wohnumfeld. Dass, wenn sie abends nach Hause kommen, im Vergleich zum Nachbarn, der sich einen tollen Schottergarten vor den Eingang gesetzt hat, dass sie tatsächlich diese Abkühlung spüren, dass sie guten Nachtschlaf haben werden und dass sie am Ende, und das, Wilhelm, hattest du angesprochen, selbstverständlich auch Geld einsparen. Auch deswegen, weil sie das Haus gut isolieren. Ich habe da aus berufenem Munde eine Rechnung zu hören bekommen, dass tatsächlich ein Gebäude mit einer Begrünung, und zwar ein Gebäude aus den 50er, 60er Jahren, wir wissen, die sind nicht sonderlich gut, eigentlich gar nicht isoliert. Und dort hat eine Begrünung entsprechend in diesen Hitzejahren 2018, 2019 dazu geführt, dass das Gebäude, so wurde festgestellt, in nicht über 21 Grad heiß wurde. Das finde ich ganz, ganz also bemerkenswert. Da muss man gut lüften natürlich, da muss man intelligent lüften, nachts, nicht tagsüber. Wenn man aber das alles einhält, dann kann man tatsächlich mit Grün sehr, sehr viel machen. Und ein Punkt, der auch sehr wichtig ist, Artenvielfalt. Also wir haben ja nicht nur den Menschen, wir gucken anthropozentrisch immer auf das Thema. Also wie geht es uns damit? Ganz richtig. Aber wir leben in einem Ökosystem und sind auch als Mensch letztendlich Teil dieses Ökosystems. Merken, wenn wir keine Insekten mehr haben, dann werden auch die Pflanzen nicht mehr bestäubt. Am Ende ist unsere Landwirtschaft dort und guckt, wie kommen eigentlich diese ganzen Zyklen noch in Gang. Die Vogelwelt leidet. Alles das beobachten wir ja schon. Und dann ist jede Grünfläche, die wir haben, tatsächlich ein schönes Trittsteinbiotop auch in der Stadt. Und wir haben in Frankfurt haben wir solche grünen Wände, die wir aufstellen. Das sind im Prinzip Demonstrationsflächen. Da kann man sich mal ransetzen, feststellen, wie wirkt denn tatsächlich so eine Verdunstungskälte? Und das kann ich Ihnen wirklich sagen, die wirkt sehr gut und effektiv. Und wenn man dann da dran sitzt und diese Wände blühen im Sommer, es ist unglaublich, mitten in der steinernen Innenstadt, das dauert nicht einen Tag, dann werden Sie dort Bienen, Hummeln und andere Insekten finden. Ich frage mich manchmal, wie die punktgenau diese Wand gefunden haben, aber es funktioniert. Und es macht riesig Spaß, und all diejenigen, die bei so einem Förderprogramm mitmachen, erleben das so livehaftig, wie man sagt, dass die danach auch stolz davon berichten. Wir machen dann entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und bewerben natürlich diese Flächen auch mit guten Musterbeispielen, Best Practice, wie man so schön sagt.
Vielleicht sollte etwas noch ergänzt werden. Also die Begrünung von Häusern, was du auch gerade geschildert hast, ist sehr sinnvoll, insbesondere natürlich für das Gebäude selbst. Denn was du gerade sagtest mit der Klimameliorisierung, also mit der Verbesserung des Innenraumklimas durch ein begrüntes Gebäude bei hohen Temperaturen außen, das ist schon sehr gut und auch natürlich sehr vernünftig. Es bringt natürlich erst dann für die gesamte Stadtfläche etwas, wenn das also auf Strecke geht, wenn also größere Areale an Häusern dann auch begrünt werden. Aber wo wir gerade schon mal bei dem Problem Begrünung sind, sollte man vielleicht noch etwas sagen zu den Alleen an Straßen. Denn in diesem Zusammenhang lassen sich ja viele Straßen benennen, die durch Straßenbäume oder von Straßenbäumen gesäumt sind. Und wir haben mal in Essen das an einer Ausfallstraße, die einen DTV-Wert hat, also eine durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge von über 60.000 auf vier Spuren. Das ist eine Platanenallee. Und bei dieser Platanenallee, sehr alte Platanen schon, wunderbar schattig und alles prima. Das Problem ist nur, die Platanen von rechts und links und in der Mitte wachsen oben zusammen, sodass eine Art Tunnel entsteht. Und dieser Tunneleffekt, der erhöht natürlich bei ganz bestimmten Wetterlagen, austauscharmen Wetterlagen, durchaus die von den Kraftfahrzeugen abgegebenen Emissionen als Emissionskonzentration in diesem Luftraum. Das heißt also, Beschattung an Straßen, ja, auf jeden Fall, aber intelligent, indem man die Belüftung nicht unterbindet. Und die Planer sollten einfach in der Mitte oben den Tunnel unterbrechen und den offen halten, damit auch die Kraftfahrzeugabgase die Möglichkeit haben, dort entweichen zu können. Denn nach unseren Messungen hat sich damals dann, die wir durchgeführt haben, eine Aufkonzentrierung in dem Tunnel um den Faktor 3 ergeben im Vergleich zu ohne Tunnel. Also das ist doch schon relativ viel.
Mhm. Wäre paradox, wenn man einen grünen Tunnel noch belüften müsste, ne?
Ja, das wäre völlig paradox, denn da müsste man wieder dazu Energie heranziehen, das würde wieder CO2 emittieren und das, da würde natürlich die Katze ihren Schwanz beißen. Ja, das wäre ganz schlimm.
Ja. Ja, ganz spannendes Thema. Im Übrigen neben den Straßenzügen auch in den Block-In-Bereichen, in den Höfen. Also da ist es einmal so, Herr Kuttler hatte das eben angesprochen, die Durchlüftung insgesamt, die Porosität des Stadtkörpers, also dass auch so ein Innenhof auch Luft bekommt und einen Austausch hat, ist ganz wichtig. Und auch da würde man sicherlich nicht empfehlen, den komplett zuzupflanzen. Also dann gibt es irgendwann schwüle Phänomene, weil die Luftfeuchtigkeit sich dort konzentriert. Wenn wir irgendwo eine Schadstoffquelle haben, dann geht die entsprechenden Abgase, die gehen dann auch nicht aus dem, gelangen nicht aus dem Hof wieder heraus. Also da muss man auch intelligent arbeiten. Da kann man regelrecht Zirkulationsräder entfachen, indem man eine Wand hat, auch mal die angestrahlt wird, auf der dann und eine Fläche, auf der dann Luftmassen auch aufsteigen, sodass andere Luftmassen nachziehen mit frischer Luft. Was wichtig ist aber, und das erleben wir jetzt gerade in Frankfurt, in anderen Städten vielleicht fast noch schlimmer, wir schaffen es tatsächlich aktuell nicht mehr, den Baumbestand zu bewässern. Denn man kann nicht jeden Baum bewässern. Große, ausgewachsene Bäume, da kommen sie mit einem Eimer Wasser oder zwei oder zehn am Tag gar nicht hinterher. Und das ist tatsächlich ein trauriger Zustand. Das muss man auch deutlich sagen. Aber auch dem muss man mit offenem Auge begegnen. Also da hilft es nicht, sich zu verschließen. Wir werden nicht alle Bäume halten können. Und das heißt nicht alle, es ist ein bisschen untertrieben. Wir haben in Frankfurt jetzt in diesem Jahr allein 4.000 Bäume fällen müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Bei uns ist auch so geschätzt, insgesamt Straßenbäume 200.000. Die Zahl etwa, da sind noch nicht die privaten dabei. Wir haben im Stadtwald derzeit eine überschlägige Zahl von 97% geschädigten Bäumen. Die sind nicht alle kurz vorm Abgang, aber die sind alle schon deutlich geschädigt, sodass man das also wahrnehmen kann. Das heißt, wir werden einen Wandel erleben. Und das ist auch was, ein Punkt, für den wir plädieren und werben in der Stadt, in der Wissenschaft. Man muss sich diesem Thema tatsächlich öffnen. Man darf es auf keinen Fall negieren. Es ist Fakt, es ist Realität. Man muss nur den Kopf in den Nacken werfen und mal sich im Stadtwald die Laubkronen anschauen. Bewässerung ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Wir haben in Frankfurt allein nur noch 2/3 der Regenmengen in den letzten Jahren gehabt. Da kann man also, wenn man tief bohrt in den Boden, regelrechte Wüsten erleben und Niederschläge, die wir jetzt haben, die können das auch bei weitem noch nicht ausgleichen. Das heißt, man wird mit anderen Baumarten tatsächlich experimentieren. Das tun wir in Frankfurt, woanders passiert das sicherlich auch. Wir werden da einen Wandel erleben. Die Platane ist übrigens auch nicht in Deutschland erfunden worden, das muss man einfach wissen. Wir sollten dann allerdings auch Bäume haben, die mit unserer einheimischen Fauna, solange sie noch hier bleibt, auch die wandert zum Teil weiter nach Norden, andere von Süden, also Fauna, Pflanzen, Tiere vor allen Dingen, wandern, Fauna und Flora wandern von Süden nach und das muss in sich auch stimmen. Aber wir können da das Ganze ein bisschen begleiten, man kann es aber letztendlich nicht bestimmen. Man muss schauen, dass man da gute Lösungen anbietet und das Ganze nach und nach bestellt. Also Bäume nachpflanzt rechtzeitig, andere Arten nimmt.
Welche Arten könnten das jetzt sein?
Das sind vor allen Dingen Arten, die aus dem südosteuropäischen Raum kommen, aus dem Mittelmeerraum. Also bekannte Arten, die ungarische Eiche, die Zerreiche, der Zirgelbaum, die Zelkove, aber auch Bäume, die wir kennen, die Hainbuche, die sich recht gut noch macht, oder der Perlschnurbaum. Die sind bekannt und werden sukzessive nachgepflanzt, haben einen anderen Wasserbedarf, können aber auch mal einen Frost aushalten. Also wir müssen jetzt nicht glauben, dass wir nicht irgendwann auch mal wieder weiße Weihnachten haben werden.
Das wäre ja mal wieder schön. Ne?
Ja, das wäre schön. Das wird auch, ich sag mal, gehe eine Wette drauf, irgendwann vielleicht nochmal passieren. Ja, aber einfach in der Summe sieht es anders aus. Nur diesen einen knackigen Frost, der vielleicht mal an 5 Tagen kommt, den müssen die Bäume aushalten können, sonst hat das alles keinen Sinn.
Ich würde jetzt auch nochmal auf ein paar Punkte eingehen, die ich mir notiert habe, während der ganzen Antworten, die jetzt gefallen sind. Und zwar bin ich so bei 2 Punkte ein bisschen gestolpert, wo ich mir gedacht habe, wie kann das dann wirklich funktionieren und umgesetzt werden? Und zwar sagten Sie, Herr Dannert, weniger Spuren auch für Autos, also statt jetzt irgendwie 3-4-spurig, 2-spurig, um Fläche zu schaffen. Nur ich denke mir halt, wir haben ja teilweise jetzt schon so viel Stau. Wie soll das denn umgesetzt werden in der Praxis? Also eher mit so Carsharing-Modellen?
Fahrradfahren.
Ne, dass man sagt, ja, aber das ist ja nicht unbedingt die Lösung. Also viele verzichten einfach auch nicht gerne auf ihr Auto.
Müssen sie
aber. Ja. Ne, also wie kann das denn wirklich irgendwie in die Köpfe rein, dass man einfach mal sagt, ich lasse es jetzt stehen oder ich setze mal einfach auf Carsharing oder so eine Art. Wie wäre da der Ansatz?
Also ich will mal sagen, das, was wir aktuell erleben an Veränderungen, das sollte uns Mut machen, für die Zukunft auch Veränderungen zu leben. Also man, als Mensch, man tendiert dazu, in die Vergangenheit zu schauen, maximal den aktuellen Stand als Maßstab zu nehmen. Und wir können viel, viel mehr. Also das heißt, wenn wir so eine aktuelle Situation wie die Corona-Krise jetzt derzeit erleben, da reagieren wir sehr schnell. Und da sind wir sozusagen vielleicht auch zu schnell teilweise. Also da werden auch manche Entscheidungen revidiert, aber warum nicht? Also eine mutige Entscheidung, die scheinbar gut war und es dann nicht ist, die wird zurückgezogen. So kann es im Verkehr aber und so muss es dort auch sein. Wir erleben jetzt, dass Homeoffice plötzlich für uns Deutsche, anders als die US-Amerikaner, die das vielleicht schon längst kennen, mehr vielleicht praktiziert haben, dass das funktioniert. Das sind alles Menschen, die von zu Hause aus arbeiten. Gut, Stichwort Rechenzentren, Rechenkapazitäten ist dann die andere Seite, aber dennoch, die fahren jetzt schon mal morgens nicht jeden Tag hin und abends zurück. Guter ÖPNV-Anschluss und Ausbau dessen. Alte Straßenbahn, warum nicht auch mal hier und da wieder nehmen und ausbauen? Die wurde irgendwann abgebaut, Busse kamen dafür und die haben emittiert. Jetzt sind es teilweise Elektrobusse. Es gibt einfach an der Stelle viele Möglichkeiten, tatsächlich das Fahrrad, Fahrradhighways nennt man das neudeutsch, auf denen man wirklich auch mal schnell in die Stadt reinkommt, auch mal gegen den Einbahnverkehr Fahrrichtungen ermöglicht. All sowas ist an sich möglich. Und was ich irgendwie sehr gerne beobachte, am Ende wird das von den Menschen gutiert. Also am Anfang haben wir immer den Aufschrei, auch in den Bereichen, ja, der Klassiker, wo Geschäfte sind, wo man sagt, oh, dann kommt wirklich niemand mehr. Ich kenne so viele wirklich verkehrsberuhigte Innenstädte, wo es München, Frankfurt zum Teil, in anderen Städten nicht anders, wo es wunderbar funktioniert. Und letztendlich, wenn man diesen Schritt mal gegangen ist, alle sagen, ja, das war wirklich klasse, ohnehin sind wir mit den Bussen und mit den Autos gar nicht mehr durchgekommen.
Apropos Auto, würde ich gerne noch eine kleine Überlegung hinzufügen wollen. Es ist ja auffallend, dass in den letzten Jahren die Farbe der Autos immer dunkler wurde. Die meisten Menschen bevorzugen schwarz- oder dunkelgraue Autos. Und ich habe mir mal für Essen eine kleine Rechnung vorgenommen, die werde ich Ihnen jetzt hier nicht detailliert vorführen. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass in Essen 200.000 Autos pro Tag an einem Sommertag, lass mal 10 Stunden die Sonne scheinen, draußen stehen und nicht in den Garagen, wo sie eigentlich meistens hingehören oder in Parkhäuser. Also wenn schwarze Autos dann draußen stehen, dann verursachen die, wenn man das in elektrische Einheit umwandelt, in Kilowattstunden, würden die so viel Strom produzieren als Wärmeabgabe, wie sie Wärme abgeben, dass 800 Haushalte ein ganzes Jahr, 4 Familienhaushalte, ein ganzes Jahr davon ihren Strom steuern könnten. Das ist nur für 10 Stunden für einen Tag jetzt mal gerechnet. Also man sollte auch aus der Stadtsicht einmal die Einsicht haben, dass die Leute endlich auch mal ihre Garagen nicht immer zweckentfremdet für
Gründe.
Ja, für vielerlei Dinge, nur nicht für Autos entsprechend benutzen, sondern dass sie die Wagen, die Kraftfahrzeuge auch in die Garagen stellen. Mhm. Dann würde das von der Strahlungsbilanz eine ganze Menge ausmachen. Und das war jetzt nur ein kleines Beispiel für Essen.
Mhm. Welche Farbe hat denn dein Auto, Marco?
Ja, bloß auf, ich habe gerade so ein schlechtes Gewissen gekriegt. Dunkelgrau Metallic. Aber steht immer, Moment, während ich beim VDI bin, steht es in der Tiefgarage und wenn ich nach Hause komme, steht es auch in der Garage.
Ja, dann ist es ja
also
noch okay.
Also insofern habe ich zumindest mal einen Teil davon kompensiert.
Na gut.
Naja. Ich würde gerne nochmal auf Ihre Aufgaben als Wissenschaftler zurückkommen. Sie sind ja hier beim VDI in Gremien tätig, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und Sie haben einige Richtlinien entwickelt. Können Sie zu diesen Richtlinien mal was sagen und in welcher Form können diese Richtlinien denn helfen, die Maßnahmen, die Sie teilweise ja auch jetzt schon umrissen haben, auch in die Tat umgesetzt werden? Die Frage stelle ich gerne an beide Herren.
Ja, also vielleicht fange ich kurz mal an. Ich bin in diesem Jahr jetzt seit 40 Jahren beim VDI und leite seit mehreren Jahren den Fachausschuss Klima in der Umweltmeteorologie. Ja, in den 40 Jahren sind sehr viele Richtlinien über meinen Schreibtisch gelaufen, die wir hier für den VDI dann auch zusammengestellt haben. Ich will die jetzt hier im Einzelnen nicht aufführen, aber diese Richtlinien, diese Vielfalt an Richtlinien helfen und unterstützen die Entscheidungsträger in den Städten und Kommunen in jederlei Hinsicht. Die letzte Richtlinie, also jetzt zeitlicher Art, das ist diese Richtlinie Stadtentwicklung im Klimawandel, die ich eigentlich all denjenigen empfehlen möchte, sich die anzuschauen und durchzulesen. Die ist jetzt gerade im September 2020 erschienen. Das ist die VDI 3787 Blatt 8. Diese Richtlinie enthält eigentlich alles das, was ein Planer für eine klimasensitive Stadt und auch den Klimaschutz in den Städten berücksichtigend wissen muss. Und ich denke, Herr Dannert war auch dabei, hat daran mitgetan, an dieser Richtlinie mitgearbeitet, dass derartige Richtlinien außerordentlich helfen, die entsprechenden Entscheidungsträger in den Städten sozusagen aufs richtige Gleis zu setzen. Sie können dort nachschauen, entsprechend welche Möglichkeiten es gibt, wie die Anforderungen an die Stadtentwicklung der Zukunft sind, wie die Auswirkungen des Klimawandels gerade auch auf Stadtebene, wir hatten das ja gerade auch schon erörtert, ausfallen. Oder auch, wie man zum Beispiel die zukünftige Stadtentwicklung klimagerecht entsprechend ausrichten kann. Und da sind noch sehr viele Dinge in dieser Richtlinie, wie man das Planungshandeln dann umsetzt und so weiter und so weiter. Also ich möchte jedem anempfehlen, sich diese Richtlinie einmal anzuschauen, die eine ganze Menge an Wissen entsprechend enthalten, um die Planer dann oder um den Planern in den Städten auch das Leben etwas zu erleichtern.
Dannert.
Ja, kann ich eigentlich nur mich direkt anschließen. Wir in den Städten müssen natürlich schauen, wie kriegen wir tatsächlich das Thema umgesetzt. Denn wir haben ein Eigentumsrecht in Deutschland. Zunächst mal kann jeder sagen, ich will das eigentlich gar nicht oder ich mache es nicht. Dann kann man fördern, motivieren, das hatte ich ja schon angesprochen, und man kann aber auch fordern. Dazu dienen Satzungen, Satzungsrecht der Kommune, die man aus dem Baurecht ableitet. Und so können wir tatsächlich auch konkrete Maßnahmen einfordern, über die Planung vorbereiten, mit Rahmenplänen, mit Klimarahmenplänen, aber dann auch mit einer Gestaltungssatzung, Freiraum und Klima, so wie wir das in Frankfurt jetzt anstreben, tatsächlich auf Basis dieser rechtlichen Möglichkeiten einfordern. Und dann kommt tatsächlich der Punkt, an dem man auch sich konkret fragt, was sind denn die qualitativen Ansprüche, die wir haben? Und da ist diese VDI-Richtlinie letztendlich ein wirklich tolles, umfassendes Werk. Da wird man also wirklich über die wissenschaftlichen Bezüge rangeführt, ganz konkret auf die Lösungsmöglichkeiten. Und was wichtig ist, deswegen aus städtischer Sicht, über welche Planungsinstrumente, über welche rechtlichen Verankerungen können wir denn überhaupt an dieses Thema herantreten? Wie machen wir es? Klar, natürlich Umweltgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit. Wie verteilen wir es in der Stadt? Ist wichtig. Vulnerabilität. Wo sind eigentlich die Bevölkerungsgruppen, die wir erreichen wollen? Und wie kann das Ganze auch in der Stadt gerecht ablaufen? Wir wissen, diejenigen, die viel verdienen und ein schönes Eigenheim haben, haben oftmals viel Grün und üppig ums Haus herum. Die sich das nicht leisten können, sollen von der Stadt aber auch betrachtet werden. Die müssen dann fußläufig was haben. Das sind aber Planungsgedanken. Die werden in dieser VDI-Richtlinie aber gut unterfüttert. Also, dass man auch da deutlich macht, wie kann das denn aussehen? Wie soll sich eine Stadt denn diesem Thema wirklich nähern? Und deswegen waren wir bei dem Prozess dabei, mit anderen Kommunen auch und mit den Vertretern der Wissenschaft in der Ausarbeitung. Toller Prozess, tolles Ergebnis.
Ja, ich glaube, wir könnten jetzt hier ewig weiter debattieren, müssen aber so ein bisschen mal jetzt einen Cut leider machen. Und ich würde einfach mit einer Frage an beide auch enden wollen. Und zwar, schaffen wir die 1,5-Grad-Begrenzung überhaupt noch?
Also das wird sicher sehr schwierig sein, diese 1,5 Grad Reduzierung oder Begrenzung zu schaffen. Es müsste dann schon sehr viel geschehen. Ich meine, unter Corona-Bedingungen, worüber ja vorhin schon gesprochen wurde, hat ja die CO2-Emission, also die anthropogene Emission, um etwa 10% abgenommen. Aber die Konzentration in der Atmosphäre liegt bei etwa 410 ppm. Also das sind 30% mehr, als 1958 noch gemessen wurde. Und es geht also weiter bergauf. Ich denke, alle sind aufgerufen zu versuchen, dass dieses 1,5-Grad-Ziel oder das 2,0-Ziel erreicht wird. Aber ob das entsprechend in kurzer Zeit gelingt, das weiß ich nicht. Wir müssen uns alle bescheiden und jeder sollte an sich selbst arbeiten und überlegen, ob man nicht Energie einsparen kann. Denn Energieeinsparung führt gleich zur Reduzierung von CO2.
Also ich denke auch, dass das Thema ist eins, das man im Auge hat. Wir haben mal nachgeschaut, wie hat sich eigentlich die Temperatur entwickelt und gesehen, dass also seit den 50er Jahren, wo sich die Mitteltemperatur noch so um 9,9 Grad im Jahr meandriert, gependelt hat, jetzt bei schon 12,9 war. Darüber ist Frankfurt die heißeste Stadt in Deutschland geworden 2018. Wir haben dieses 1,5 Grad Ziel, wenn man es so genau betrachtet, längst gerissen. Und wenn Sie mich fragen, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das bei 1,5 oder 2 Grad stehen bleibt. Das ist meine ganz persönliche Meinung, aber und die hängt von meinen Beobachtungen ab. Und es kann sein, dass es auch anders kommt, das hoffe ich sehr. Allerdings tatsächlich, das sollte uns überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise daran hindern, all das zu tun, was der Kollege Kuttler eben auch angesprochen hat. Also einfach mal Energie sinnvoll zu nutzen, einzusparen, aber auch erst gar nicht entstehen zu lassen und die Anpassung parallel laufen zu lassen, beides auch zusammenzubringen, Stichwort Klimabau, also Klimaschutz und Klimaanpassung, nicht gegeneinander zu denken, auch mal ein begrüntes Dach noch mit einer PV-Anlage ergänzen, das geht, das ist nicht ausschließlich. Und dann tatsächlich besonnen mit viel Innovation und Mut in die Zukunft gehen, dieses Thema einfach anpacken und nicht erstarren. Dann funktioniert's, dann wären wir auch bei vielleicht 2,5 und 3 Grad mehr mit guten Bedingungen hier noch leben können.
Ja, ist doch ein gutes Schlusswort. Jeder Einzelne ist gefordert. Und wer jetzt noch sich weiter informieren möchte, der findet einige Artikel dazu. Und zwar einmal bei VDI.de natürlich, ein Blogbeitrag von Professor Kuttler zu Hitzewellen und Städten. Herr Dannert hat für das Fokusthema Stadt und Klima ein Interview in den VDI-Nachrichten gegeben, und zwar in der Ausgabe vom 21. August. Und dann das VDI 3787-Blatt zu Stadtentwicklung und Klimawandel. Da gibt es auf jeden Fall insgesamt noch sehr viele Informationen im Nachgang. Die packen wir auch in die Shownotes.
Genau, also ein tolles Thema. Wir danken Ihnen, meine Herren. Da könnte man wahrscheinlich noch Stunden und Stunden drüber reden. Da könnte man eine ganze Podcast-Woche wahrscheinlich mitfüllen. Aber schaffen wir leider nicht. Aber vielleicht greifen wir es bei einem anderen Podcast nochmal mit Ihnen beiden gerne auf. Ja, das war's, glaube ich, für heute. Wenn ihr Feedback habt an uns, wenn ihr Themenvorschläge habt, sendet sie gerne an uns unter podcast@vdi.de, kommt das bei uns an und wir schauen uns das an. Und wenn was Gutes dabei ist, dann setzen wir es auch um. Ich würde sagen, mal für heute alles Gute und tschüss.
Genau, und Folgen nicht vergessen, weiterempfehlen, liken. Bis zum nächsten Mal.
Technik aufs Ohr.